Leute, willkommen zur Podcast-Folge 26 von unserem Podcast Die Werkstatt.
Yay. Yay. Hallo zusammen.
Heute wieder dabei Adnan.
Hi.
Mein Bruder Aljoscha.
Hallo zusammen.
Und mein verschollener Bruder Robin.
Hallo zusammen.
Grüßt euch. Ich bin Cedric. Ist unbekannt. Aber
unbekannt, deswegen verschollen.
Und hier haben wir für euch unseren Moderator, Cedric Paul.
Yeah. Hört doch auf. Ach komm, Leute, ist doch gut. Ich hoffe, wir schneiden jetzt
einen
Applaus rein. Josh, erzähl doch mal, was wir heute machen.
Wir reden heute, habe ich das Gefühl.
Okay, dann erzähl mal, worüber wir heute reden.
Wir reden heute über viele interessante Themen. Der Robin hat einen Fall mitgebracht, tatsächlich von dir, ne?
Ja.
Aus seiner Werkstatt. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Der Adnan redet über einen Turboladerschaden an einem BMW und ich rede über einen Elektronikfall an einem Mercedes, der so ein bisschen verzwickt gewesen ist. Um nochmal zurückzukommen darauf, der Robin hat tatsächlich noch seine eigene Werkstatt. Vielleicht, Robin, erzählst du einfach mal ein bisschen was dazu, oder?
Ja, kann ich machen. Ich komme ja aus, erstmal Prosten, genau, ganz wichtig.
Prost zusammen. Ich glaube, wir haben sonst gar noch nicht Prost. So oft angestoßen.
Irgendwann ist immer das erste Mal. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich immer nur von montags bis mittwochs hier in Köln und bin donnerstags, freitags, samstags bei mir in meiner eigenen Werkstatt. Da bin ich mit meinem besten Kumpel zusammen, haben wir uns vor 5 Jahren angefangen, nebenbei ein bisschen was aufzubauen. Und das ist es immer mehr geworden und das ist halt bei uns in Zwistal Heimatsheim. Und da fängt das langsam auch an, dass so ein paar verrückte Fälle kommen, weil es gibt ja auch einfach genug davon. Ne? So blöd kann man manchmal gar nicht denken, wie es das gibt. Genau. Und deswegen bin ich donnerstags, freitags nicht hier. Und da habe ich jetzt tatsächlich letzte Woche einen super Fall gehabt. Und soll ich direkt einsteigen?
Ja, warum nicht?
Ich lasse mich überraschen, ich weiß nicht.
War ein Neukunde tatsächlich, der ist über eine Empfehlung zu uns gekommen. Und da rief die Dame mich dann an und sagte, ja, wir haben jetzt schon öfters mal das Problem mit unserem Ford S-Max gehabt, 2 Liter Diesel, dass der irgendwie nicht so richtig zieht. Das heißt, man beschleunigt und dann fängt er so an zu ruckeln, geht auch manchmal aus beim Beschleunigen. Dann ist die Kundin reingekommen und ich glaube, der Nachbar oder so hatte schon mal einen Fehlerspeicher ausgelesen und sagte, da steht wohl das AGR drin und er hätte wohl vermutet, dass es eventuell davon kommt. Wäre durchaus möglich, ist allerdings bei den Fahrzeugen eher untypisch, dass sie deswegen ruckeln und auch ausgehen.
Ausgehen, eher nicht anspringen,
möglich,
ja.
Möglich, ja, aber habe ich bei den Motoren eigentlich.
Vor allem danach sprang er ja auch immer wieder an, ne?
Genau, richtig. Und von daher war das mal so ein bisschen dahinzustellen. Und dann ist das Auto zu uns gekommen. Wir haben natürlich erstmal einen Fehlerspeicher ausgelesen und da war ja das AGR drin, aber auch Kraftstoffdruck, Systemdruck zu niedrig vom Rail-System. Wir haben bei den Fahrzeugen ja ein Common Rail-System verbaut, was ja eigentlich Stand der Technik mittlerweile bei den Dieselmotoren ist. Das heißt, wir haben in der Regel, muss ich dazu sagen, eine Pumpe hinten im Tank sitzen, weil bei dem Fahrzeug ist das tatsächlich nicht so und das ist auch so ein bisschen die Krux bei den Autos. Mhm. Die pumpt bei den meisten Fahrzeugen dann vom Tank den Kraftstoff durch den Kraftstofffilter nach vorne zur Hochdruckpumpe. Die Hochdruckpumpe verdichtet das auf bis zu 2.500 Bar. Dann geht das von da aus in das Rail oder in die Verteilerleiste und da geht dann jeder Injektor einzeln in den Zylinder rein. So ist der grundsätzliche Aufbau. Jetzt ist es natürlich so, wenn der Druck dort zusammenbricht, dann kann das Fahrzeug nicht mehr laufen, fängt an zu ruckeln, geht aus, springt nicht mehr an. Das sind so all diese Sachen, die dazu führen können. Und da ist natürlich dann immer die Frage, welches Bauteil führt letztendlich dazu, dass der Druck zusammenbricht? Es gibt so viele Möglichkeiten und deswegen ist immer wichtig, dass man den Fehler auch nachvollziehen kann. Das heißt, Fehlerspeicher löschen, Probefahrt und dann am besten Fall mit einem Tester sich die Werte einmal auslesen und gucken, was macht der Druck denn überhaupt? Und dann ist es so, dass der Wagen erstmal ganz normal gelaufen ist, bis man, ja, ich sag mal so Halbgas bis Dreiviertel Gas gegeben hat. Und dann fing er auf einmal an zu ruckeln, zu spucken und zack war der Motor aus.
War Drehzahl abhängig oder wie viel Gas zu geben?
Gaspedal abhängig, also wie viel Last der Motor bekommen hat. Also wie viel Kraftstoff auch letztendlich eingespritzt werden musste. Und dann sind die Systeme in der Regel auch so aufgebaut, dass wir ein Druckregelventil haben, was den Druck einmal im Rail einregelt und den ablässt, je nach Betriebszustand und wie so gerade die Bedingungen sind. Und auch nochmal ein Mengenregelventil, was grundsätzlich erstmal regelt, wie viel Kraftstoff wird überhaupt von der Hochdruckpumpe verdichtet. Weil wenn wir den Kraftstoff nicht brauchen, brauchen wir ihn ja logischerweise auch nicht verdichten, weil sonst zieht das unnötig Energie und Kraftstoff, weil das halt aufwendig ist. Und Und das ist immer so ein...
Beim Verbrennermotor heißt, alles, was aufwendig ist, kostet mehr Sprit.
Genau, kostet ne? Sprit, zieht zusätzliche Energie, ja. weil das natürlich angetrieben werden muss durch ja. den Motor, diese Hochdruckpumpe. Ne? Und dann ist immer so ein bisschen schwierig, bei diesem System zu sagen, was war jetzt zuerst da, Huhn oder Ei. Mhm. Ne? Weil wenn jetzt der Druck zusammenbricht, dann gehen natürlich die Regelventile hin und steuern dem Ganzen gegen. Und dann ist es immer super schwierig zu sagen, bricht jetzt der Druck zusammen, weil das Ventil eventuell hängt und die elektrische Steuerung das erkannt hat und ausregelt, oder ist die elektrische Steuerung das Problem? Und da muss man immer so höllisch aufpassen, mhm. dass man sich da halt nicht verrennt. Das heißt, man versucht das durch kluges Eingrenzen in irgendeine Richtung zu drücken. Und das muss man bei den Fahrzeugen halt wissen, dass die keine In-Tank-Pumpe, also keine elektrische Kraftstoffpumpe im Tank haben, sondern das ist eine mechanische Pumpe, die in der Hochdruckpumpe integriert ist und die saugt über den Kraftstofffilter, über den Tank, den Kraftstoff dann halt nach vorne. Sobald da irgendwo Luft drin ist oder irgendwas zu ist, kommt es ganz, ganz häufig zu dem Problem, dass die Fahrzeuge Probleme machen. Aber so krass habe ich das noch nie gesehen. So, der Klassiker ist eigentlich, da ist irgendwo so, sind so die Dichtungen leicht undicht oder die Rücklaufleitungen sind leicht undicht und dann entlüftet oder zieht sich Luft in das System rein und der Kraftstoff fließt, wenn der Motor steht, so langsam stiekumheimlich in den Tank zurück. Und dann ist da Luft drin und dann kriegt die Pumpe das nicht mehr angesaugt und dann springt der halt nicht an. Man muss den ewig orgeln, dann läuft der einmal, wenn er wieder ein paar Stunden gestanden hat,
mit Glück, ne?
springt er wieder nicht an. Mhm. Auch wenn du einen Kraftstofffilter machst, immer eine Riesenaktion, das Ding zu entlüften. Brauchst du so ein Spezialwerkzeug für.
Das muss man dann in die Leitung klemmen,
genau,
muss das dann richtig. Mechanisch den Sprit aus dem Tank saugen und den dann nach vorne drücken. Also es ist das ein oder andere Mal auch schon sehr viel Zeit drauf gegangen bei diesen Dingern. Ja. Du wechselst den Kraftstofffilter, machst den Deckel runter. Fährst,
ne? Genau. Dann, boah, ganz schlimm.
Das ist Trockenfahren sollte man natürlich am besten gar nicht, weil da natürlich auch Späne entstehen können. Aber diese bei Peugeot, Ford und sowas sind das diese 2-Liter Dieseldinger.
Vor allem Ford.
Genau, diese Metallgehäuse oder Alugehäuse und dann ist oben drauf so ein Kunststoffdeckel und die gehen tatsächlich häufig undicht. Also da ist so eine Heizplatte drin, die dafür sorgt, dass der Kraftstoff vorgewärmt ist, beziehungsweise damit der nicht einfriert, der Kraftstoff. Und dann werden die undicht und dann saugt er sich nicht viel, aber so ein bisschen Luft rein. Und da sieht man dann schön, wenn da so klare Leitungen sind, dann sieht man so kleine Bläschen. Und dann muss
deswegen
man,
sind die auch da drin, die klaren Leitungen.
Damit man das sehen kann, weil sonst ist man wirklich aufgeschmissen. Ja. Und das ist, wenn man dann den Kraftstofffilter tauscht, klar, da bleibt natürlich immer noch ein bisschen was im Filter hängen, muss man das normalerweise halt dann tatsächlich mechanisch ausgleichen. Das heißt, man muss hingehen, bevor man alles zusammenbaut, das Ding einmal maschinell entlüften. Das heißt, mit einer kleinen Pumpe, mit einem Rückschlagventil, Kraftstoff aus dem Tank saugen, durch den Filter, durch die Pumpe, durch das Rail, durch die Injektoren, über den Rücklauf zurück in den Tank drücken. Und das ist anstrengend.
Muss also man nicht auch nur machen, damit das Auto überhaupt anspringt, sondern auch, dass die Hochdruckpumpe nicht kaputt geht.
Ja.
Weil da sind Kolben drin, die hoch und runter gehen. Einer, zwei, drei, gibt es verschiedene Aufbauten von. Und wenn die kein Diesel bekommt, dann kriegt die auch gleichzeitig keine Schmierung, weil der Dieselkraftstoff, der schmiert und ist wie Öl im Motor, wie Motoröl, schmiert das die Pumpe, dass sie nicht frisst. Und wenn die trocken läuft, dann reicht unter Umständen auch schon die Starterdrehzahl, dass die Späne wirft und frisst und dann kann die kaputt gehen.
Man kennt deswegen das ja das dann mal eben Ansaugluftschlauch abmachen, Bremsenreiniger oder Starterspray reinjagen, bis das Ding läuft. Weil irgendwann natürlich die Drehzahl von der Pumpe ausreicht, um genug Saugkraft zu haben, bis dann so ein bisschen Kraftstoff wiederkommt. Ja. Damit kriegt man die Autos dann am Laufen, aber dann ist meistens noch ein anderes Problem
vorhanden. Die schaffen das auch nicht, Luft anzusaugen, weil Luft können wir ja verdichten. Das heißt, das wird komprimiert, zusammengedrückt. Und dann ist das halt einfach nur, Luftsäule geht so ein bisschen vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Aber die schafft das dann nicht, das Medium zu fördern, was hinten im Tank drin sitzt. Und dann springt der nicht an. Dann zieht der den letzten Rest, der noch so in den Leitungen drin steht, raus. Läuft vielleicht einmal kurz an und geht dann aus. Und dann haben wir den Salat. Da ist sehr Vorsicht zu genießen. Und ihr habt es, glaube ich, gerade schon gesagt, ist ein PSA-Motor drin. Das heißt, der ist eigentlich von Peugeot und Citroën entwickelt, der Motor, ist auch dort drin. Im Volvo gibt es die Motoren auch, Ford auch ganz viel, ist ein sehr verbreiteter Motor. Und Kraftstoffsystem ist tatsächlich so eine Krux bei denen, das ist dieser Filter hier. Ich habe den mal mitgebracht, weil mich interessiert oder uns interessiert tatsächlich auch mal, was da passiert ist. Wir schneiden den jetzt gleich mal auf und gucken da mal rein. Wir haben da 4 Anschlüsse dran. Hier ist eine Leitung, die hinten vom Tank kommt, die geht dann hier rein, geht in den Filter rein und geht dann hier wieder raus zum Motor, zur Hochdruckpumpe. Und hier sind noch 2 Anschlüsse dran. Das ist der Rücklauf. Beim Diesel ist es so, dass der Kraftstoff, der zu viel gefördert wurde oder der für die Verbrennung nicht gebraucht wird von den Injektoren und der Hochdruckpumpe, geht über den Rücklauf zurück und das geht auch nochmal durch den Filter und vermischt sich hier auch direkt wieder mit dem Vorlauf.
Nicht gebraucht wird, in Anführungszeichen, die Injektoren brauchen einen Rücklauf, um überhaupt arbeiten zu können. Das heißt, wir haben bei den Dieselmotoren immer einen Rücklauf drin, weil ohne diese...
Müssen wir haben,
sonst geht's ohne diesen Rücklauf würden die Common Rail Injektoren nicht laufen. Können wir vielleicht irgendwann anders nochmal erklären.
So tief wollte ich jetzt eigentlich gar nicht
rein. Ich wollte es nur sagen, dass die Leute sich nicht fragen,
vollkommen richtig.
Rücklauf, dann sollen die doch einfach nicht keinen Rücklauf machen.
Wenn Rücklauf größer machen, dann muss man weniger Sprit.
Ja, das funktioniert aber tatsächlich nicht, weil es gibt kein Ventil oder keinen elektrischen Steller, der 2.500 Bar Druck halten kann und öffnen kann. Deswegen wird das Ganze über den Rücklauf geregelt. Im Injektor können wir vielleicht nochmal irgendwann...
Ja, wie gesagt, ein Zweikammerverfahren.
Ist und relativ aufwendig gemacht und deswegen brauchen wir beim Diesel immer einen Rücklauf. Es geht nicht ohne.
Und durch das Komprimieren von dem Kraftstoff wird er natürlich auch sehr heiß.
Ja.
Das heißt, der Kraftstoff muss zwangsläufig zurück in den Tank bzw. gekühlt werden, weil ansonsten kann man den...
Gibt es auch Kraftstoffkühler, die dann da noch verbaut sind.
Kann man relativ schnell wegschmeißen.
Sehr aufwendig gemacht.
Könnte man die Luft nicht theoretisch aus dem Kraftstofffilter rauskriegen, indem man den quasi, wenn man so möchte, in Kraftstoff rein dippt? Das macht man auch bei so anderen Bauteilen auch so, um dann quasi die Luft da rauszukriegen.
In dem Moment, wo du den Deckel abschraubst, in den meisten Fällen, hast du trotzdem schon Luft in den Leitungen drin.
Ganz genau. Die Pumpe schafft
es einfach nicht. Achso, du meinst quasi, okay, weil du die löst die Leitung als...
Vielleicht kurzer Tipp für die Schrauber, die zu Hause ein bisschen was machen. Was man machen kann, was auch ganz gut funktioniert...
Auffüllen.
Ja, nicht auffüllen, gibt noch einen cooleren Trick. Filter reinsetzen, den neuen, anschließen, auch mit Rücklauf. Und das, wo die Hochdruckpumpe dran zieht, abmachen und hier einen durchsichtigen Schlauch draufstecken, ist nicht ganz gesund, sollte man vielleicht nicht immer machen, aber für die Notlösung. Und dann einfach mit dem Mund kurz ansaugen und dann zieht sich das automatisch voll. Weil wenn wir einen Unterdruck hier reinziehen, dann ist es nicht so, dass der Unterdruck den Kraftstoff aus dem Tank zieht, sondern dadurch, dass wir den Druck in dem ganzen Gefüge hier absenken, drückt der Umgebungsdruck den Kraftstoff dann hier vorne rein. Ist beim Staubsauger oder beim Vergaser-Venturi-Effekt genau das gleiche Prinzip. Und deswegen hat Unterdruck so eine wahnsinnige Energie und so eine wahnsinnige Kraft, weil der Umgebungsdruck dann halt da drauf drückt. Und wenn wir das einfach nur ein bisschen annuckeln und dann die Zunge auf diesen Schlauch stecken und das festhalten.
Und den Tankdeckel aufhaben?
Dann musst du nicht unbedingt, ist eine Lüftung drauf.
Naja.
Muss nicht aufmachen, ist eine Tangenlüftung drin. Dann zieht er sich von ganz alleine voll und sobald das dann aus diesem Schläuchchen rauskommt, aufhören, abziehen, draufstecken und dann springt er auch eigentlich in der Regel super an. Ist so ein kleiner Tipp, falls man das mal selber machen möchte.
Vielleicht auch noch spannend zu erklären, was die Funktionen sind, was der Filter überhaupt filtert, weil wir haben
das sehen Kunden, wir jetzt gleich, wenn
okay,
wir den aufmachen.
Das, ne, ja. Weil ich dachte, das muss man vielleicht auch mal sagen. Ne? Wir haben einige Kunden, die der Meinung sind, dass man den zum Beispiel nicht tauschen muss.
Ganz, ganz wichtig beim boah, die sieht ja auch gut aus hier. Ganz, ganz wichtig beim Diesel.
Vor allem ist die Brille hat, Mann.
Ja,
die sieht schon lange.
Da sieht man viel durch, nicht gar nichts.
Also die Brillengläser von Robins Brille waren keine Gläser mehr, das waren Schmutzfänger.
Ja, so kann man das sagen.
Sie haben ja die Augen geschützt, ist ja eine Schutzbrille.
Ja.
Ne? Muss man ja so sagen.
Sieht man wieder, wie sinnvoll sie ist.
Ne? Ja, der Robin sehen, ne? Schneidet jetzt mal den Filter auf. Das ist die Miniflex, ich dachte, wir müssen die Säge nehmen.
Nee, die ist doch super. Sollen wir das hier am Boden machen, oder?
Mach das doch eben da drauf. Komm, wir stellen das mal hier eben weg, das spritzt bestimmt.
Bin mal gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Also das ist fest verpresst. Ne? Es gibt auch welche, die einen Einsatz haben, wie der Josch das gerade erklärt hat.
Ja.
Bei dem ist das jetzt halt eine komplette Kartusche. Den gibt es auch nur so komplett. Den gibt es nicht einzeln. Und ich bin wirklich mal gespannt, was da jetzt zum Vorschein kommt. Ja, schnauben wir mal rein. Vielleicht erklärst du mal, Josch, warum wir den wechseln müssen.
Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas erkläre, hört hier gar keiner irgendwas. Das war auch einer der Effekte, warum ich die Säge wollte, weil das natürlich wesentlich leiser ist.
No risk, no fun.
No risk, no fun. Diese Risk, das sollte leise sein.
Holst du mal einen Schraubenzieher, dass wir den mal aufbrechen können gleich?
Hat noch Akku überhaupt?
Gut, dass kein Benzin drin ist, ne? Sonst könnte es eventuell brennen. Ne?
Ja, hat noch Akku. Stinkt auf jeden Fall die ganze Halle.
Das war unsere letzte Folge.
Die BG kommt nachher. Ja, das müssen wir schon reichen.
Noch weiter,
nee, aber
ja, das schon.
Oh. Wofür brauchen wir den Filter?
Ja, klar. Robin,
wir haben natürlich immer so ein bisschen Rückstände im System, weil wir natürlich das Ganze öffnen. Das heißt, sobald wir den Tankdeckel aufmachen, haben wir theoretisch vollen Zugang zur Umgebungsluft. Da kann natürlich ganz schöne Schmutze reinkommen. Und auch beim Tanken, die Tanks sind nie zu 100% sauber.
Oh.
Okay. Nie zu 100% sauber, aber das sieht ja schon fast.
Ja, und beim Diesel vor allem auch, aber das sieht man jetzt vielleicht gleich auch, das ist nämlich unsere Vermutung. Da gibt's haben wir ja einen Wechselintervall, weil der Dieselkraftstoff dazu neigt, ein gewisses Bakterium anzusetzen. Und das kann halt alles zusetzen.
Der Dieselpilz.
Der Dieselpilz, genau so schimpft sich das.
Das kriege ich nochmal so aus der Kneipe, das Pilz.
Oh, der ist gut schwarz, ne?
Muss der zu sein.
Hä? Warum machen die das jetzt in so einen Kanister rein?
Komm schon, was Leichteres.
Hä?
Um so teuer zu werden.
Es gibt den ja auch zum Schrauben teilweise, ne? Aber der ist tatsächlich hier fest verpresst. Tja, was sieht man hier? Das ist einfach nur so ein Gehäuse, ne? Klar, das ist jetzt vom Aufschneiden hier und Aufbrechen. Das sieht genauso aus wie die, wo man den einzeln wechseln kann, ne? Das ist jetzt der Filter dazu.
Das ist in den meisten Fällen dann so ein Papierfilter.
Mhm.
Quasi wie ein Ölfilter, nur halt für Dieselkraftstoff.
Ich muss den auch nochmal auseinanderreißen hier.
Messer?
Ja, warte mal.
Das Messer. Schneid noch auf.
Also, wie?
Das ist einfach nur so eine
Zirkel
zusammengelegt. Haha, witzig.
Ob da genug durchgeht.
Ist zu?
Ja. Ja, das ist halt genau das, wenn man die nicht häufig genug wechselt, dann entsteht genau das. Der Dieselkraftstoff neigt zu diesem Dieselpilz oder so eine Art. Ja, schneid mal auf. So eine Art Alge, könnte man sich das fast vorstellen. Und dadurch setzt er sich halt zu und dann kann logischerweise die Pumpe da nicht mehr genug durchziehen, weil der Durchfluss einfach gehemmt ist. Je mehr Leistung wir dann auf das System geben, je mehr Kraftstoff wird natürlich auch gebraucht. Und das führt dann dazu, dass einfach nicht mehr genug nachkommt und dann bricht der Systemdruck zusammen. Und dann kann das auch schädlich für die Pumpe werden. Da ist, dass der Motor ausgeht, tatsächlich das kleinste Übel. Deswegen ist da sehr darauf zu achten, dass man den regelmäßig wechselt. So die meisten Intervalle sind 60.000, es gibt auch welche mit 90.000 oder alle 4 bis 6 Jahre. Das sind so die Standard. 100? Mhm. Kenne ich jetzt nicht. Ja, das hat gespritzt.
Guck mal, ob der irgendwo zugesetzt.
Ja, das ist richtige, guck mal, das ist
richtig,
wie so
ein... Richtiger Schmand ist das.
Bäh.
So richtig, wie so eine...
Bäh, das Matsche. Ist, guck mal hier,
Das, ja, das so, ist genau das, ja.
Das ist so wie Schlamm hier drinne.
Ja.
Das sieht aus wie Öl.
Das kann natürlich zusetzen.
Ja. Ja, dann schafft er das natürlich nicht mehr, ne? Da durchzuziehen, weil er auch keine Pumpe im Tank hat, ne? Schafft er das nicht mehr, das da durchzuziehen.
Ja. Das riecht aber auch so ein bisschen...
Mhm.
Das riecht gar nicht mehr nach Diesel. Wonach riecht das?
Nach Camembert.
Ja, das ist genau das. Das ist...
Das riecht wie so ein Fischburger.
Diese Dieselpest.
Nee, das riecht wie so ein... Das riecht wie Hamburg Hafen. Entschuldigung, der Hamburger.
Das riecht nach Diesel. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll.
Nee, das riecht anders. Hat der
das
schon
riecht
recht.
Nach Fisch.
Das riecht ein bisschen anders, ja. Ist tatsächlich auch der zweite Wagen, den ich schon hatte. Ich habe letztens das... Was war das denn? Das war auch ein Ford Focus, war das. Und die haben tatsächlich noch eine Besonderheit. Die haben zwei Tanks. Und zwar einen ganz normalen Dieseltank. Und der hat noch einen Tank für Elios System nennt sich das, ne? Und zwar ist das für die Dieselpartikelfilterreinigung. Das ist ein spezielles Additiv, was in einem separaten Tank ist. Da gehen nicht viel rein, meist so 2-3 Liter. Und wenn überhaupt. Und das wird bei jedem Tank dem normalen Dieselkraftstoff zugegeben. Und dadurch, dass das normal mit verbrannt wird, senkt das die Verbrennungstemperatur im Dieselpartikelfilter von Ruß zu Asche, sodass der die ganze Zeit regeneriert. Gibt es eigentlich auch nur bei diesen PSA-Motoren, dieses System. Und da war die Entlüftung von diesem Tank zu. Das heißt, er hat einen Druck intern aufgebaut und hat die ganze Zeit kontinuierlich den Kraftstofftank zugesetzt. Und dann hatten wir zweimal schon den Dieselfilter zu. Bei der ersten Wartung ist uns das aufgefallen. Da haben wir gesagt, okay, alles klar. Sehr merkwürdig, dass sich da so richtig Schlamm, also so ein, das Gehäuse hierher, da war unten... So viel Ablagerungen standen da drin, so ein richtiger Schmond, wie so Fett war das unten, das konnten wir uns erst gar nicht erklären. Haben das alles sauber gemacht, einen neuen Filter rein. Und ja, ein paar tausend Kilometer später kam die Kundin an und sagte, der Wagen ruckelt und zieht nicht mehr richtig Motorkontrollleuchte an. Und da war auch wieder der Kraftstofffilter zu, weil viel zu viel von diesem EOS-System, Elios, irgendwie so spricht sich das aus, ne? Wie auch immer,
die kommen
auf Namen. Viel zu viel davon im Kraftstoff drin war. Das heißt, wir mussten den ganzen Tank ausbauen, das alles sauber machen und das komplett durchspülen und natürlich einen neuen Kraftstofffilter rein. Deswegen ist auch
tropft die ganze Zeit auf
deine Füße. Immer darauf zu achten, dass so Verbräuche von diesen Flüssigkeiten in einem gewissen Rahmen sind, weil wenn er dann auf einmal anfängt, viel zu viel davon zu verbrauchen, dann stimmt irgendwas nicht und der Tank immer leer ist.
Die Wechselintervalle für Kraftstofffilter.
Der Fehler war der Filter zu.
Genau. Ja. Aber diese Wechselintervalle für Kraftstofffilter sollte man tatsächlich einhalten. Ne?
Definitiv. Ja. Ja. Also, wenn nicht sogar ein bisschen verkürzen. Ne?
Aber wenn du überlegst, die Mercedes-Kraftstofffilter mit Wasserstandssensor, den man nicht umbauen kann, die kosten teilweise 160, 170, 180 Euro. Das ist schon
viel.
V6-Diesel, OM6-2. Das ist schon, da schluckst du dann schon, ne? Auch als Kunde, wenn du dann die Rechnung siehst am Ende für eine Inspektion und die ist dann mal eben läppische 800 Euro, ja klar, weil natürlich Kraftstofffilter, Luftfilter, der hat dann zwei Stück, links und rechts, die kosten jeweils 80 Euro, Ölfilter plus Pollenfilter, davon hat er nicht nur den normalen Filter, sondern den Umluftfilter. Da hast du dann so viel Material auf der Rechnung stehen, da weißt du gar nicht, was du machen sollst.
Und dann am besten noch dieses Parfümsystem.
Voilà. Ja, genau.
Wo man noch diese
Parfümsystem?
Ja, kennst du das nicht?
Das doch. Ach so, dieses Geruchssystem.
Wo du dann jede Inspektion nochmal 50 Euro bezahlst.
Ja. Wenn du hinkommst damit.
Oder wie, wenn du bei den Ford Vignale, wo du dann jede Inspektion aussaugen beim Auto 2 Stunden
mehr. Weißt du, wie geil das ist, wenn die Autos in der Entwicklung sind, was die an Aufwand betreiben und sich Gedanken darüber machen, wie soll es in dem Auto riechen? Wie ist die Akustik von dem Auto? Ich habe auch mit einem Ingenieur von BMW gesprochen, die das machen. Das ist so ein Aufwand, den die da betreiben. Wahnsinn.
Ja, klar,
für den Geruch im Auto.
Aber ganz ehrlich, sollten die besser mal in die Entwicklung stecken.
Du siehst, aber es ist immer das Gleiche.
Also Motorentwicklung.
Wie bei den Behörden, die sich hier Gedanken machen, wie wir hier am besten irgendwas machen und ob wir ein anderes Klopapier auf dem Herrenklo brauchen als auf dem Damenklo und sowas alles. Da gibt es ja alles Bestimmungen für. Das Gleiche hast du ja in der Privatwirtschaft ja auch. Ne? Dass die Leute da sich einfach so hexen in einem bestimmten Bereich. Ne?
Aber ich muss dazu sagen, was der Josch gerade angesprochen hat. Ich finde das eigentlich extrem krass, dass die Autos eigentlich genau das machen, was sie in der Entwicklung wollen. Mhm. Weil die Autos sind konstruiert, dass die eine gewisse Laufleistung von der Zeit und von Kilometer her einhalten. Und genau das machen die auch. Mhm. Und dann gehen die kaputt. Ja, und wenn die Autos dann, ich sag mal so, das erste Autoleben, so die ersten, was ist so eine typische Leasing-Zeit, 3 bis 5 Jahre,
Leasing, 2 bis 5,
gibt ja so die verschiedensten, der klassische 3. Halten die ja ohne Probleme zu machen. Ne? Und wenn die dann nochmal in die zweite Hand gehen, die Fahrzeuge, dann fangen halt die Probleme an. Und was haben wir Lebensdauer von einem Auto? Ich sag mal 180 bis 220.000 Kilometer, 8 bis 12 Jahre, dann das Auto eigentlich durch sein.
Und vor allen Dingen, wir hatten letzte Woche noch über den EcoBoost-Motor gesprochen, wo die am Anfang gesagt haben, ja 210.000 Kilometer Zahnriemenwechsel, ne? Und dass wir wieder auf diesem Motor rumhacken und sowas alles, ne? Und da war es eben schlecht getestet, weil sind die ihm alle reihenweise vorher kaputt gegangen, ne?
Ja, was heißt schlecht getestet? Kann man so nicht sagen, einfach nicht so getestet, eigentlich wie nicht. Der Kunde damit fährt.
Ja, ne? Nicht wie der Kunde damit fährt, aber wenn das Fahrzeug normalerweise in seinem Verschleißrahmen fahren würde, das heißt 15.000 Kilometer einmal jedes Jahr oder 15.000 bis 20.000 Kilometer im Jahr, der Ölwechselintervall wird eingehalten, dann laufen die Autos auch 210.000 10 Jahre, dann kannst du immer wegschmeißen.
Ja, aber ich glaube, da ist auch tatsächlich das Problem, das Fahrverhalten von der Kundschaft, also dieses Kurzstreckenverhalten, das ist einfach so absolut Gift für die Motoren. Und je neuer die Technik wird, die da drin ist, je anfälliger wird das, je höher die Abgaseinordnungen sind, da bin ich auch mal ganz gespannt, wenn jetzt Euro 7 auf uns zukommt. Das wird wirklich spannend, weil die Hersteller natürlich absolut tricksen müssen. Und wenn du dann nur 3, 4, 5 Kilometer jeden Tag mit dem Auto fährst, dann geht das Ding dir kaputt.
Und
das schaffen die einfach nicht mehr.
Wir hatten letzte Woche in der letzten Folge noch die Frage von einem der Fans, der gefragt hat, was ist denn Kurzstrecke überhaupt? Und ich glaube, da kann man generell sagen, der Bereich, in dem also alles unter einer halben Stunde, auf jeden Fall Kurzstrecke. Der Motor,
das würde ich nicht sagen.
Das
würde ich nicht sagen. Also eigentlich, der Motor muss betriebswarm sein und dann noch eine gute Zeit betriebswarm laufen.
Ganz genau.
Ja, was würdest du sagen? Aber so pauschal?
Also Benziner kannst du eigentlich grob sagen 15 Kilometer.
Mhm.
oder 10 bis 15 Kilometer, dann ist der betriebswarm, würde ich so, aber ja, das stimmt auch nicht ganz. Also,
das kannst du gar nicht so in Stein meißen, nee, da gibt es nicht richtig und falsch.
Man kann sich grob richten, 10 bis 15 Kilometer beim Benziner, 20 bis 30 Kilometer beim Diesel, beziehungsweise 25 bis 30 Kilometer beim Diesel, eine Strecke. Ja. Wenn du das nicht schaffst, dann...
Machst du auf kurz oder lang den Wagen kaputt.
Ja. So, und ich glaube auch 30 Kilometer
ist halt extrem anpassen. Ne?
Also 30 Kilometer sind auch für einen Diesel eigentlich zu wenig.
Oder man kann auch in einer Woche oder alle zwei Wochen einfach so Strecke, so 200 Kilometer, 100 Kilometer fahren irgendwo. Man hat die Probleme nicht. Ich war auch Diesel und ich bin jetzt mit meinem Auto 50.000 Kilometer gefahren ungefähr. Bei mir alles läuft wunderbar. Mhm. Immer, natürlich ist wichtig, immer Öl regelmäßig und ich fahre immer fast alle 15 Tage mindestens
einmal
eine Strecke 100 Kilometer bis 200. Ja, das ist
ganz wichtig, ne? Gerade
beim
Diesel.
Und dann hast du die Probleme nicht. Mhm. Ja, das ist alles. Und
gefühlt mittlerweile hat wirklich das Kurzstreckenfahrverhalten eigentlich das größte Problem. Und wir hatten ja mal eine Kundin im Büro, die sagt, ja, ich habe mir jetzt den Ford EcoBoost gekauft und ich sage, wie viele Kilometer fahren Sie denn am Stück? Ich fahre 4 Kilometer zur Arbeit. Ich sage, tut mir leid, der macht nichts anderes als ein Elektroauto Sinn.
Ja.
Weil sie fahren nicht den Wagen warm. Sie über kurz, über lang machen sich den Wagen kaputt. Man kann gerade über hohe Anschaffungskosten sprechen. Das verstehe ich auch alles. Ich verstehe auch sehr, sehr gut, wenn jemand sagt, ich möchte kein Elektroauto fahren. Ich möchte die Freiheit haben, immer aufzutanken. Das macht alles Sinn. Aber ich kaufe mir auch keinen Ferrari, um damit einkaufen zu fahren. Ne? Nee. Also das hat einfach keinen Sinn. Der Kofferraum ist zu klein. So, und so ist das.
So eine große Kiste Bier rein, ne?
Ich glaube nicht mal das. Ne? Ja. Der Kofferraum ist vorne, ist auch scheiße. Ne? Ja. Nein, also man muss halt einfach nur realistisch sein, glaube ich. Und ich finde das immer so blöd, wenn wir Kunden haben und wir einfach sagen müssen, das war klar.
Das Nutzungsverhalten von Ihrem Fahrzeug ist nicht angepasst.
Ja.
Und da machen sich halt auch immer weniger Leute halt Gedanken drum und dann heißt immer, die scheiß Autos, die Dreckskarren.
Ich glaube jetzt sogar mehr, aber weil wir jetzt auch viel drüber sprechen, es auch mittlerweile auch bekannter wird. Und man
ja, wenn du mal ein bisschen zurückgehst zu Zeiten, gehen wir mal ein gutes Stück zurück, Käfer beispielsweise, ne? Da haben die Leute noch richtig Bock auf ihre Autos gehabt, da wurde der Gehäsch gepflegt, da wurden die Zündkerzen sauber gemacht und da haben die Leute noch richtig Spaß und Bock darauf gehabt und mittlerweile ist das einfach nur ein Stück Nutzgegenstand, was von A nach B fahren muss und da sind halt einfach die Grenzen, ne, von der Technik, was so überhaupt geht und möglich ist.
Genau. Es gibt viele Leute, die Auto einfach fahren, bis das nicht mehr geht. Das ist auch, also wenn du musst ja auch, sag ich jetzt, alle einen Monat, zwei Monate musst du auch Klamotten kaufen. Das Auto braucht auch.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, aber du hast ja auch so einen schönen Fall.
Apropos, nicht mehr geht, ne?
Genau, also, wenn nicht mehr geht.
Nicht mehr geht.
Oh, erzähl mal, Adnan.
Also es ist ein Gemeinschaftsprojekt.
Das sieht man auch nicht jeden Tag.
Ja. Ja, das ist ein sehr schöner Fall.
Gerade Finger.
Das ist ein BMW 1er 2013, 14, Diesel.
15, 16. Hm? Du hast immer so weitergezählt. 13,
ja,
14,
15. Ich weiß nicht mehr, 13 oder 14. Ist ja
irgendwie sowas.
Ist auch egal. Ja, 2 Liter Diesel. Das Auto... Also Kunde bemängelt Leistungsverlust, also hat keine Leistung. Und dann bin ich in ein Auto reingestiegen, habe ich Auto gestartet, dann habe ich Pfeifengeräusch gehört. Ja, okay, die Motorlampe war an, Auto reingefahren, erstmal Fehler ausgelesen und dann stand drin, Ladedruck zu niedrig. Sag ich, ja, okay, ich habe sowieso Pfeifen gehört, dann geht Richtung Turbolader. Dann ja, erstmal ist wichtig, das ist auch ein bekanntes Problem bei BMW, bei Laufleistung 200.000, also sage ich jetzt ab 170.000, 180.000 Kilometer fängt an, das Turboladerproblem zu machen. Das kommt auch, wenn man regelmäßig fliegt, immer Öl wechseln und schön gewartet, dann hat die Probleme nicht. Mein Auto ist auch bis jetzt mit erster Turbolader.
Gleicher Motor, ne?
Gleicher Motor, der ist tiptop. Ich habe den auch geprüft, alles super bei dem. Also bei dem Fall, wahrscheinlich der Kunde wird nicht oft Ölwechsel gemacht hat. Ja, und dann habe ich die Ladeluftschlauch ausgebaut. Dann kam zack, Soße raus, komplett voller Öl. Das heißt, das ist der Zeichen, das ist die einfachste zu gucken, ist einmal der Schlauch ab und dann kannst du sehen, ob da viel Öl rauskommt oder nicht.
Und danach, bei dem ist es ja noch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ist es ja noch einfacher, wenn du einfach den Ansaugschlauch abmachst.
Ja, ja, die Ansaugschlauch musst du auch den Luftkasten ausbauen. Und ja, so.
Luftfilterkasten.
Auch, ja, Luftfilterkasten. Bei dem ist halt, ja, kann man das auch. Danach habe ich das Ansaugluftschlauch ausgebaut und dann sehe ich, die Turbinenrad, dass die
raus. Musst du, glaube ich, ein bisschen höher halten.
Kriegst du drauf?
Ich glaube, besser, wenn ich Spitzzange
bringe. Leg doch auf den Tisch hier, komm.
Oh, wieder frei.
Ja. Sieht man das? Ja, und der ist komplett am Arsch. Und warum das geht das? Nicht.
Achso, nein? Nein. Ist nicht mehr voll funktionsfähig.
Defekt, kaputt.
Ist kaputt, defekt, nichts mehr gehört.
Ich
ist
voll am Arsch.
Ja. Und warum das kaputt geht, wie gesagt, wegen Öl und ja, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich mit 100% der Partikelfilter zu ist. Es kommt auch durch Kurzstrecke. Und dann habe ich den ausgebaut und bei dem ist wichtig, dass man auch kontrolliert, ob die Späne im System, dass die Späne nicht an der Ansaugschlauch, dass er nicht Späne abgesaugt, ne?
Heißt das? Geworfen hat.
Späne geschmissen hat, ja, weil das Verdichterrad am Gehäuse geschliffen hat, genau. Wenn die Welle zu viel Spiel kriegt. Und dann kann das halt passieren, dass der Motor diese Späne ansaugt. Es kann auch in seltenen Fällen mal passieren, dass das Verdichterrad durch den Ladeluftkühler durchgeht. Das haben wir auch schon mal gehabt. Und dann saugt der Motor halt Metallspäne an und dann schlecht.
Ja. Und dann habe ich ein paar Partikelfilter ausgebaut.
Geil, ne?
Und dann habe ich so kleine Turbinenrad gefunden.
Ach, im Partikelfilter?
Ja,
kleine Geschenk.
Klein Geschenk, das ist
Bitchen.
Weihnachtsgeschenk.
Warum ist der zu? Müsste doch erst ein Loch drin sein.
Ja, das ist ja das Hauptproblem, ja. Ne? Die also Fahrzeuge.
Das ist abgeflutscht und
da ist ein Rad, Verdichterrad. Jetzt Verdichter. Und das ist der andere Rad, der Abgas.
Soll da mal reinleuchten?
Das ist Turbinenrad.
Turbinenrad.
Ja. Ich habe Taschenlampe.
Das ist jetzt so da drinne.
Sollte.
Sollte, jetzt nicht mehr.
Also das ist quasi abgesetzt, das hängt quasi am Krümmer dran dann, oder was?
Ja, das ist, geht zu Partikelfilter. Hier,
ja, ja, okay.
Hier bekommt der Luft von der
Krümmer?
Von Krümmer.
Ah, okay.
Und hier schmeißt das raus.
Ah, okay.
So. Guck mal, hier sieht man das mal im Querschnitt, kannst du mal erklären. Ja. Das ist unser Schnittmodell vom Turbolader, sieht man das vielleicht ein bisschen besser.
Ja. So, hier haben wir das Verdichterrad und hier haben wir den Turbinenrad. Und hier ist bei dem Auto, also bei dem Turbolader, ist komplett weg, der Rad. Und der ist ins Partikelfilter reingefallen. Und der Partikelfilter ist auch beschädigt. Das müssen wir noch geprüft werden. Das schicken wir zum
Baden. Wie Baden mit den?
Ja, und dann gucken wir, ob der kommt. Weil die Partikelfilter haben die auch Probleme, die schmilzen die drin durch das die Hitze. Weil ist die ganze Zeit zu viel Druck da, wenn die Partikelfilter zu und deswegen geht das Turbolader kaputt oder der Spiel wird zu groß bei dem.
Das ist quasi in dem Moment, so, wo man stark beschleunigt, haben wir einen zu hohen Abgasdurchsatz für den Partikelfilter und weil die Luft auf der Partikelfilterseite nicht weg kann, entsteht dann in dem Moment, wo wir von der Drehzahl runtergehen, läuft der quasi gegen die Luft selber. Das ist quasi, wenn man sich die Hand jetzt zuhört und so dagegen pustet. Und jedes Mal, wenn man vom Gas dann runtergeht, läuft das Turbinenrad gegen den Gegendruck wieder. Und irgendwann ist das so ausgeschlagen, dass es halt dann frisst und dann ist vorbei.
Ja. Genau, fängt die Welle an zu pumpen, an zu taumeln dadurch. Ne, und, dann
und das ist auch eine sehr große Nummer, dass da auch sowas passiert. Traurig für Kunde, traurig für alle und ja.
Deswegen, wir wissen natürlich jetzt nicht, wie die Geschichte genau gewesen ist, aber wenn im Fehlerspeicher drin steht, Partikelfilter, Laufleistung überschritten, tauscht, lasst ihn ausbauen, lasst ihn reinigen, tauscht den Partikelfilter, alles ist besser.
Dein Kopf hoch.
Nicht immer weiterfahren. Der Turbolader an sich, Entschuldigung, dass ich noch mal was sage.
Alles gut.
Der Turbolader an sich ist kein Verschleißteil. Wenn alle Bauteile nach dem Turbolader alle Umgebungsparameter stimmen. Das heißt, Kühlung ist vorhanden, durch das Motoröl ist es ausreichend Motoröl vorhanden. Das Motoröl hat eine super Qualität. Der Partikelfilter, also der Abgasstrang, ist frei. Die Ansaugluft ist super sauber und gereinigt. Dann hält der Partikelfilter...
Der Turbolader
hält
viel.
Immer. Der geht nicht kaputt. Den kann man 800.000, den kann man 1 Million Kilometer fahren. Wenn diese ganzen Parameter stimmen, gibt es im Turbolader selber keinen Verschleiß.
Hat er keine Reibungsfläche oder sowas, ein bisschen?
Der ist schön gelagert, ja, im Öl. Das
Öl eigentlich da, ne? Also,
ja, okay.
Was für ein Turbolader halt dann auch noch Gift ist, ist natürlich so dieser Klassiker, Autobahnfahrt,
ja, das heiß. Das finde ich ganz abstellen. Spannend. Ja.
Alle Mann sind drin, ne? Fährst da 2 Stunden, 150, 160, 170, yeah. 180, auf einmal muss einer pipi. So, nächste Raststätte raus, zack, Motor aus. Tot.
Ja, ne? Das finde ich ganz verrückt, weil das sagt einem keiner. Das ist wie dass man, wie dass ja. man die meisten nicht wissen, dass man an der Ampel den Fuß von der Kupplung nimmt.
Ja, und das ist dieses Start-Stopp-Problem.
Und Start-Stopp.
Das ist auch so ein Thema. Was, also ja? Ich finde persönlich...
Technisch gesehen, für den Motor ist das schlecht.
Das ist Schrott.
Für alle Bauteile.
Ne? Ja.
Anlasser, Steuerkette, Zahnriemen, Riementrieb, für die ganze Peripherie im Motor.
Zweimal sind nicht Funkrad.
Du kannst mir sagen, was du willst. Du kannst mir sagen, was du willst. Diese Start-Stopp-Geschichte spart am Ende nicht 1% CO2, weil dadurch, dass der Verschleiß bei allen anderen Bauteilen so erhöht wird. Wie viel CO2?
Wir dürfen uns jetzt nicht in Rage reden.
Ja, darüber. Trotzdem, wie viel CO2 wird ausgestoßen?
Da merkt man direkt, das ist so, wie wenn du so eine Luftballon so schon kurz am Platz nimmst, ja. Wenn man so reinstichst. So.
Yeah, jetzt reicht's!
Ja, aber wie viel diese CO2 Ding, wird für die Bauteile, die wir tauschen müssen? So, die Batterie zum Beispiel.
Ja, ich bin bei dir.
Höhere Belastung für die Batterie.
Ja.
Die verschleißt schneller.
Wir brauchen eine ganz andere Batterie und einen dickeren Starter.
Wir brauchen mehr Kupfer wieder, um die Starterleitung zu machen. Das ist natürlich verbraucht der weniger CO2 oder erzeugt der weniger CO2 pro 100 Kilometer, weil davon Summe X halt der Wagen nicht mehr läuft. Das ist vollkommen klar. Aber so viel kann das meiner Meinung nach überhaupt nicht sein, was diesen Verschleiß dazu ausgleicht.
Ja, sehe ich ähnlich.
Und Verschleiß auf der einen Seite, die Kosten für den Kunden auf der anderen Seite, ne?
Ja.
Ja. Vor allem, wenn man überlegt, was so ein Auto im Stand wirklich auch an Sprit kostet, ne?
Ja, also das ist schon was.
Klar, aber wenn du eine halbe Stunde Ampelphase hast, macht das schon Sinn, dass der ausgeht. Aber das ist ja nicht die Regel.
Es würde viel mehr Sinn machen, die Fahrzeuge alle auf Elektroautos umzumünzen. Das ist nicht, wir reden über ein anderes Thema. Fangen wir
jetzt nicht von an. Das kann man auch anders beleuchten. Also ich bin nicht falsch verstehen, muss ich ganz kurz eingrätschen. Ich bin gar nicht gegen Elektromobilität. Ich finde es halt nur so traurig, dass es diese extreme Lagerbildung gibt, ne? Dass die Elektrofahrer sagen, scheiß Verbrenner, alles Kacke, Müll bringt nichts, macht alles kaputt. Und die Verbrenner sagen, scheiß Elektro, der Mix macht es.
Vollkommen. Ne?
Und vollkommen. Elektro, also es gibt nichts Effizienteres meines Wissensstandes zumindest nach als ein Elektromotor. Ne? Und für Leute, die das hinkriegen, die viel Kurzstrecke fahren, optimal.
Ganz
top,
genau.
Ne? Aber so dieses, das muss doch ein konstruktives Zusammen aus allem sein, das macht es dann.
Ich habe einen Kumpel, der fährt für eine Firma, fährt der durch ganz Europa und macht, ist Außendienstler quasi, aber so für ganz speziellen Bereich. Ich verstehe nicht mal, was der mir da mal erklärt. Für so Maschinen und sowas alles. Ne? Und er ruft den Kunden aus Polen ruft seinen Chef an und sagt, ich brauche irgendeine Scheiße, ich brauche was. Da setzt er sich in Köln ins Auto und fährt nach Polen durch. Mhm. Was meinst du, wenn du dem sagst, nimm ein Elektroauto? Da kannst du mir 100 Mal erzählen, ich bin ja selber ein großer Hyundai-Fan, aber der Ioniq 6 zum Beispiel, der hat ja so eine Tröpfchenform, der hat einen super CW-Wert, damit kommst du auf dem Papier 800 Kilometer. Der kommt höchstens 400 Kilometer damit und dann musst du eine halbe Stunde stehen. Der Typ ist, ich finde es nicht gut, aber der ist krank, der fährt durch, der trinkt Kaffee im Gestell und fährt durch. Das kannst du mit einem Elektroauto noch nicht machen. Nee. Dann müssen wir nicht drüber sprechen. Und dann denke ich mir so, Leute, Das hat seinen Sinn. Wir werden nie im Leben Landmaschinen dazu bringen, dass die Elektroautos fahren oder Flugzeuge. Das wird vielleicht nicht auf jeden Fall jetzt nicht funktionieren. Aber lass uns doch einfach mal technologieoffen drüber sprechen.
Ganz genau.
Und ohne
die ganze Emotionalität dahinter. Halt, ne? Ja, einfach sachlich nüchtern betrachtet, was macht denn überhaupt Sinn im Moment? Ne?
Wo wir wieder beim Thema und sind, schlimm. Bewertung von Kurzstrecken, Langstreckenverkehr. Wenn für dich vollkommen klar ist, pass auf, ich fahre im Monat höchstens 300 Kilometer, 400 Kilometer. Ja. Junge, dann ist doch ein Elektroauto für dich kein Problem, selbst wenn du keine Ladesäule hast.
Ja.
Unabhängig vom Anschaffungspreis. Lass uns jetzt einfach nur mal davon reden, dass die Leute sich immer darüber beschweren, dass du nicht tanken kannst. Junge, wenn du nur 400 Kilometer im Monat fährst, dann fährst du zweimal im Monat zum Aldi, stellst dich da auf den Parkplatz und suppst die Kiste voll.
Ich muss fairerweise sagen, ich habe am Dienstag in der Stadt geparkt. Weil der Elektroparkplatz frei war, habe ich mit dem Elektro-Dings geladen, mit dem Stecker da, über so ein normales Regionalnetz. Das ist
schweineteuer geworden, ne?
Ach, es geht eigentlich. Ich stand da 2,5 Stunden, ich habe 13,30 Euro bezahlt, ne? Aber in der Zeit ist die
Karre... Für wie viel hast du da geladen, wie viele Kilowattstunden?
Lass mich lügen. Also es war 49 Cent die Kilowattstunde, also kannst du ja ausrechnen, 26 Kilowattstunden habe ich in der Zeit geladen. Das sind 30% bei meinem Auto.
Ja.
Habe ich Zeit zu viel? also wer setzt sich denn da hin und dann musst du übernachten und mit deinem Auto voll. Für mich war es ein günstiger Parkplatz. Ich hätte entweder Parkhaus gemusst, da hätte ich auch für 8 Euro bezahlt.
Kann man das natürlich auch sehen, ne?
Oder ich parke da und zahle, muss kein Ticket
bezahlen. Und lädt noch ein bisschen.
Ich bin dann sogar da vor Ort ins Fitnessstudio gegangen, weil ich einfach Zeit hatte. Aber wenn ich bei mir beim Aldi vor der Tür parke, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehe einkaufen, ich gehe rein, ich gehe raus, ich habe danach schon 15%, wenn ich dann noch nach Hause zu Fuß gehe und den Wagen hole, halbe Stunde, dreiviertel Stunde ist der Wagen vorne. Und das mache ich alle 2 Wochen. Also, ne? Wir werden sehen, wo es hinkommt, ne? Und wie du schon sagst,
aber wenn wir überlegen Technologie würden, offen. Du wohnst ganz genau. 3, 4, 5 Kilometer? Ja,
5 Kilometer von der Arbeit, was soll ich denn machen? Was für ein Auto soll ich fahren? Selbst der mit dem Move, den mache ich kaputt. Und der ist heiß, wenn ich um die erste Kurve bin.
Aufpassen, Wassertemperatur. Ne?
Ja.
Die meisten Autos haben eine Wassertemperaturanzeige, die noch gezinkt ist. Das heißt, wenn die 90 Grad anzeigen, haben die 65, 70 Grad.
Das sehen wir immer, wenn wir die AUs machen. Weißt du, wir starten die Autos draußen, ja komm, dann fahren wir den mal eben warm, weil der Kunde den Wagen schon am Abend vorher abgegeben hat. Dann fahren wir die Straße eben hoch und runter, gucken auf die Anzeige, das ist ja 90 Grad, fahren hier rein, stecken den AU-Tester an, da wird die Wassertemperatur nämlich dann ausgelesen. Nicht die Öltemperatur, sondern Wassertemperatur, 53 Grad. Mhm. Dann stehen wir noch wie die Idioten. Ja, so ist es.
Ja.
So ist
es. Wie Benzin und Diesel.
Jeder aber wird schon warm.
Ja,
jeder hat Vor- und Nachteile. Ja, komplett klar. Aber besser fahren als Start-Stopp.
Auf jeden Fall.
Also entweder raus. Nein, reden wir nicht drüber. Ja. Wir wollen nichts Illegales sagen.
Am besten das fahren, was den Motor nicht kaputt macht. Ne?
Das, was für die Lebenssituation am besten passt. Und da muss man sich Gedanken machen, da darf man keine Vorurteile haben. Du brauchst jetzt ja auch nicht deinen Verbrenner, der super läuft, brauchst ja auch nicht wegschmeißen.
Ja, das ist sowieso der größte
Quark. Das ist total dumm.
Funktionierende Technik, die Ressourcen verbraucht hat und da steht und funktioniert und fertig entwickelt ist und gut funktioniert, in die Mülltonne zu schmeißen, um dafür was Neues zu bauen.
Außer natürlich, du sagst, okay, pass auf, wir sind in der Situation wie Cedric, der ist umgezogen.
Alles gut.
Ne, dann gebe ich das Auto ab, verkaufe es lieber an jemanden, der es besser brauchen kann.
Ja, aber ich schmeiße nicht in Schrott und muss ihn dadurch abwracken und wegschmeißen. Und die Fahrgestellnummer muss weg, dass das Auto gar nicht mehr zugelassen werden darf. Das ist doch, weiß ich nicht.
Das war vor unserer Zeit, Robin. Abwrackprämie. Das war vor unserer Zeit.
Und wer hat damit Geld verdient? Die Schrottplätze.
Niemand anderes, Alter. Die Nachbarländer haben sich die Hand gerieben. Ja, ich glaube so nicht, dass die Autos alle. Na, egal.
Also, wir hatten da noch einen schönen Fall.
Wir wollten aber gerade noch was sagen. Oder hatten wir das gesagt mit der Ölleitung?
Ach so, ja. Da kommt auch alle. Also, Rücklaufleitung, Vorlaufleitung komplett neu. Also, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die Öl, vor allem die Vorlaufleitung, muss unbedingt neu. Falls sie noch da Späne noch drin sind oder zu viele Schmutze.
Wenn die Späne der Vorlaufleitung sind, haben wir ein anderes Problem.
Ja, und Öl. Ja,
ich denke mal, du meinst, wenn die sich zugesetzt
haben,
dann schmeißt das Lager.
Ich konnte dir gerade nicht ganz folgen.
Das ist wie Schlamm.
Genau.
Verguckung.
Genau. Verguckung, Verkrustung, Verschlammung.
Genau, das habe ich
gemeint. Weil man sieht da ja so einen schönen Schutz drum, ne? Ja. Man sieht so einen schönen Schutz drum, das Ding geht 1:1 über den Krümmer lang.
Ja. Bei dem.
Und das heißt, volle Temperatur.
Ja.
Ja, bei vielen anderen Autos. Da gab es auch bei Ford so ewig viele Probleme. Die hatten noch so ein scheiß Sieb in der Vorlaufleitung drin gehabt.
Das und da ist dann aber auch die Leitung wie so eine Banane.
Ja, genau,
richtig. Eine halbe Kiste durch.
Ja. Wie so eine Banane.
Ich weiß nicht, was für Bananen du ist. Meistens sind die krumm und nicht
Warum ist die Banane eigentlich krumm, weißt du das?
Ich kenne deinen Spruch. Ja? Es gibt ja 100 Sprüche. Ich glaube, dein Spruch war, weil niemand in den Dschungel zog und sie gerade bog.
Sehr gut, richtig. So.
Wir hatten die Woche eigentlich noch einen relativ interessanten Fall. Da ist mal wieder so ein bisschen dargestellt, wie das Leben eigentlich so spielt. Wir hatten hier ein Auto, das ist eingeschleppt worden, kurz vor Weihnachten. Nicht kurz vor Weihnachten. Der ist kurz vor Weihnachten, hat der Aussetzer gehabt, beziehungsweise ist nicht mehr angesprungen und wurde dann jetzt im neuen Jahr zu uns geschleppt. Der stand jetzt ein bisschen bei uns. Und es war ein Mercedes, eine C-Klasse, T-Modell mit einem 272er Motor, also V6 Benziner. AMG-Motor war das sogar gewesen, der sprang dann jetzt hier tatsächlich gar nicht mehr an. Und dann habe ich den Wagen reingenommen.
Der Kunde dann beanstandet?
Sprang nicht mehr an.
Sprang nicht mehr an.
Genau, sprang gar nicht mehr an. Und dann ich habe den gar nicht reingenommen, also ich bin mit dem Timon oder mit dem Pino rausgegangen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben ja eben gestartet und ich so, boah, der hört sich aber schon so ein bisschen hohl an. Kennt man ja bei den V6-Motoren, dass da gerne mal das Ausgleichswellenrad kaputt geht und dann die Kette überspringt. Das war zum Glück bei dem nicht der Fall, aber ich dachte so, irgendwie komisch. Okay, bevor wir jetzt hier irgendwie große Palaver machen, mal eben ganz schnell vorne am Rail, da ist so eine Kunststoffkappe, die kann man abmachen, kann einfach mal das Ventil öffnen und guckt dann, ob Kraftstoff kommt oder nicht. Das war dann zum Glück nicht so. Das heißt, da kam kein Kraftstoff vorne raus. Das heißt, mir war relativ schnell klar, okay, da ist irgendein Problem mit der Kraftstoffversorgung. Dann habe ich den Kunden eben angerufen, weil der sagte auch so, ich will auch nicht mehr allzu viel investieren. Lass uns bitte gerne frühzeitig sagen, wenn die Kosten hochgehen. Da habe ich als allererstes gedacht, der hat ein Problem mit dem Tank. Der hat ja so einen Zwei-Kammer-Tank, wo dann über eine Saugstrahlpumpe der Kraftstoff von links nach rechts rüber gepumpt wird. Und gerne mal haben die Probleme, dass die Saugstrahlpumpe nicht mehr funktioniert, dass die der kaputt Kraftstoff geht. Der
Kraftstoff wird von links nach rechts gepumpt?
Ja. Genau.
Warum?
Weil der Zwei-Kammer-Tank hat.
Ach so,
das heißt quasi, ja, der
Kardantunnel.
Kardantunnel, die Kardanwelle geht nach hinten, ne? Durch, ein Heckantrieb. Und das
heißt, du musst rüberpumpen, damit,
genau.
Weil in dem einen Tank ist quasi nur dann der Anschluss zum Motor.
Ja, genau. Ganz genau. Und du hast halt quasi auf der linken Seite hast du die.
Was für ein Gedanke,
Alter. Auf der linken Seite hast du die Pumpe, die pumpt dann Kraftstoff auf die andere Seite, nach rechts. Da ist dann die Saugstrahlpumpe, die dann den Kraftstoff von der rechten Seite mit rübernimmt auf die linke Seite, wo sie dann nach vorne gepumpt wird in dem Motor. Das ist ein bisschen crazy, ja.
Auch da muss ich ganz kurz dazwischen, gibt es auch die wildesten Konstruktionen für. Es gibt so, wie der Josch das gerade erklärt hat, es gibt aber auch Konstruktionen, wo der Rücklauf, oft beim Diesel so, nämlich der Rücklauf dann dafür da ist, um dass diese Saugstrahlpumpe angetrieben wird. Also da die Fehler suchen, die wir da schon hatten, die haben uns auch schon oft die Haare gerauft, weil man da dann wirklich aufpassen muss,
wie es
funktioniert.
Und der hat dann zwei Tankgeber, einmal links, einmal rechts, damit er immer weiß, wo der Füllstand ist. Und dann guckst du vorne rein und denkst, der Tank ist halb voll, ist er aber gar nicht, weil er ist eigentlich halb leer, also auf der einen Seite halt nur, und denkst du, der muss doch Sprit kriegen, warum funktioniert das nicht? Die Pumpe pumpt doch, aber warum arbeitet die nicht? Warum kommt da nichts nach vorne? Ja, weil die andere Seite leer ist. War aber zum Glück auch nicht der Fall. Und ich hatte in dem Moment, wo wir dann hinten die Rückbank hoch hatten, und ich habe dem Finn gesagt, bitte mach mal die Zündung an, start mal den Wagen. Ich so, hier kommt ja nichts. Komischer, keine Ansteuerung für die Kraftstoffpumpe, ist eigentlich merkwürdig. Haben wir eigentlich ganz selten mal. Also wenn ist die Pumpe kaputt, dass die Ansteuerung fehlt. Ne? Selten kann mal passieren, dass eine Sicherung durchgeht, aber wenn die Sicherung durchgeht, ist meistens die Pumpe kaputt. Das heißt, allererstes Mal den Stecker abgemacht, Widerstandsmessung von der Pumpe, 4 Ohm, alles super, muss eigentlich laufen.
Woher weißt du, dass es 4 Ohm sind?
So ein gängiger Wert.
Weiß man so. Okay, weiß man.
So wie ein Kühlmitteltemperaturgeber, 2 Kilo Ohm.
Alles, was Lastelektronik ist, die wenn dann Wärme erzeugt, Bewegung oder die irgendwas macht, die irgendwas bewegt, ist immer im Ohmbereich, ne? Ich sag mal, eine Glühkerze irgendwo so um den einen Ohm rum und alles, was so Pumpen, Ventile sind.
Lüftermotor.
So bis, sag ich mal, 10 Ohm, 15 Ohm. So
maximal.
Maximal, so in dem Bereich. Und alles, was Sensorik ist, was irgendwas aufmisst, ist immer im Kilo-Ohm-Bereich.
Das heißt, das wäre schlecht gewesen, wenn 0 Ohm oder 1 Kilo Ohm wäre, wäre beides scheiße.
Ja, 0 Ohm gibt's nicht, das O. Ja,
nee. Kurzschluss.
Kurzschluss, dann ist sie dann klar.
Wegen der Sicherung, hatte ich gedacht.
Ja, ich habe ja in die Pumpe reingemessen.
Ach so, okay.
Ja, habe dann auch mal Plus und Minus drauf gegeben. Die Pumpe läuft auch, aber der Wagen springt nicht an. Ich so, komisch. Der lief dann so öckel.
Also hast du Finn gestartet oder du hast ja dessen
Plus Minus drauf gegeben, genau. Und dann ist er, ja, das ist alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Pass auf, wir holen uns den Schaltplan raus. Und haben den Schaltplan geholt, haben angefangen durchzumessen und haben gemessen. Und ich gucke so auf das Messgerät. Ich so, 8 Volt nur? Minusversorgung? Wie kann das denn sein? Und dann habe ich die Kunden noch angerufen und sagte, pass auf, wir haben an der Steuerstromleitung für das Kraftstoffpumpenrelais leider nur 8 Volt anliegen. Das reicht nicht aus und vor allem in dem Moment, wo man das Relais einsteckt, kommt halt Last drauf, weil das ja ein kleiner Elektromagnet ist, der dann da Spannung, also Magnetfeld aufbaut. Und der zieht die Spannung dann komplett runter auf 0. Hier stimmt irgendwas nicht mit der Ansteuerung. Ich muss das einmal durchprüfen. Es kann natürlich sein, das ging dann über den Sicherungskasten hinten im Heck, über den Sicherungskasten vorne im Motorraum und dann zum Motorsteuergerät. Und da kann natürlich von vorne bis hinten alles Mögliche sein. Sag ich, ich muss das morgen prüfen. Heute Feierabend, leider Gottes, keine Zeit mehr. Müssen wir morgen machen, kann ich leider noch nichts sagen. Deswegen, ja, okay, gucken Sie bitte und melden Sie sich morgen. Und ich habe dann abends... Saßen wir irgendwie hier, du hast noch irgendwas gemacht an dem Tag, an dem Mittwoch, an dem Dienstag war das. Und ich war am Messen und dachte so, ach komm, jetzt willst du es auch wissen, jetzt juckt sich in den Finger, wo kommt das her? Ne? Weil
der Fehler war halt auch gerade schön da. Ne?
Der war halt da, der Fehler, und das juckt dann in den Finger.
Wenn der Fehler weg ist, dann war es das, da kannst du wieder von vorne anfangen, wenn du Pech hast.
Komm ich gleich zu. Alles schön gemessen, hab dann durchgemessen, okay, Sicherungskasten hinten war es nicht, dann vorne Sicherungskasten gemessen war es nicht, am Motorsteuergerät gemessen. Ah, siehe da, Spannungsversorgung aus dem Motorsteuergerät, kommt nicht, bricht sofort zusammen.
Masseansteuerung.
Ja, genau, Masse-Spannungsversorgung. Also Minusversorgung fürs Relais war nicht da. Aus dem Motorsteuergerät nichts. Haben wir noch eben schnell die Pins alle durchgemessen, am Motorsteuergerät, siehe da, Motorsteuergerät-Defekt. Haben wir dann auch nochmal eben geguckt, eben schnell, ist bekannt das Problem, gut, alles klar. Am nächsten Morgen sage ich, okay, dann müssen wir den Wagen jetzt rausschieben, ich muss mit dem Kunden dann gleich mal sprechen. Hab die Jungs geholt, hab den rausgeschoben, wir schieben den gerade raus, mittendrin, stehen dann draußen auf dem Parkplatz, ich will dieses Fenster hochmachen, dreh aber den Zündschlüssel zu weit und auf einmal startet der, ich so, oh ja, gut, komm, brumm, läuft der Motor.
Das ist Elektrik halt, ne?
Elektronik. Von jetzt auf gleich. Und ich dachte mir so, Junge, hast du ein scheiß Schwein? Mhm. Ich hatte so ein Schwein, dass ich das abends noch gemessen habe, dass ich ein bisschen länger gemacht habe, weil ich das unbedingt wissen wollte, weil am nächsten Morgen war der Fehler nicht mehr da. Von jetzt auf gleich, der Wagen stand 2 Wochen. Nichts passiert.
Das würde im Zweifelsfall bedeuten, dass der Kunde den Wagen abholt und dann nach 2 Tagen wahrscheinlich zu Hause sagt,
ja,
scheiße.
Eine Fehlersuche, wenn der Fehler nicht da ist, bei so einem Fall macht absolut keinen Sinn. Nee.
Der Wagen lief, der lief so sauber, der lief so gut. Ich habe probiert, danach den Fehler nochmal zu provozieren. Wir haben das Motorsteuergerät heiß gemacht, wir haben das Motorsteuergerät kalt gemacht. Kannst du Nudeln machen warm, kannst du Nudeln machen kalt. Scheißegal. der lief danach sogar noch besser als vorher, hatte ich das Gefühl, dass das Motorsteuergerät warm gemacht hatten.
Ja.
Da, wie gesagt, das Fehlerbild bekannt ist, brauchte ich jetzt nicht nochmal messen. Das war... Ne? Und dann war das Steuergerät auch weg gewesen zur Instandsetzung. Die haben sich das angeguckt, sagten, ja, da war auch schon mal irgendeiner dran gewesen. Alles gut, das wird der Fehler gewesen sein. Die schicken den Kunden jetzt auf die Bahn, der freut sich wie ein Schnitzel, weil der hatte den Wagen schon vorher 3-mal in seiner eigenen Werkstatt gehabt. Die haben auch gesagt, ja, könnte das sein, weil die den Fehler auch nicht hatten. Und du kannst keinen Fehler finden, wenn der Fehler nicht da ist. Du kannst
gerade nur so einen Fehler nicht.
Ne? Du kannst nur Vermutungen anstellen. Also es hätte jetzt sein können, dass man irgendwann dann mal auf den Gedanken kommt, zum Beispiel die KI zu fragen von unserem vollen Fabukadoc Pro. Da hätte es dann drin gestanden zum Beispiel, wenn wir jetzt einen spezifischen Fehlercode gehabt hätten, der sagt, okay, das ist bekannt, das Motorsteuergerät ist gerne mal kaputt. Und dann wärst du halt auf den Trichter gekommen, mal beim Instandsetzer anzurufen, zu fragen, wie sieht's aus? Ja, das gibt es häufiger, hättest du es hingeschickt, mit etwas Glück wäre es dann so gewesen. Aber ohne das oder ohne Erfahrung, wenn du das Fehlerbild nicht kennst, bist du einfach am Arsch. Dann steht das Auto hier 2-3 Wochen,
ja.
Fehler ist nicht da, musst dem Kunden am Ende sagen, tschüss, auf Wiedersehen, oder ich krieg 500 Euro von Ihnen, ist keiner glücklich.
Du gehst halt hin, fängst an, machst die Kraftstoffpumpe neu, das wäre eigentlich so der erste Klassiker gewesen, genau. Kraftstoffpumpe neu für hunderte von Euros.
400 Euro plus.
Verdammt, nicht gewesen. Das. Dann fangen wir an, ja, was haben wir denn noch so für Möglichkeiten? Druckpumpe. Ja, dann können wir, ist ein Saugrohreinspritzer gewesen, glaube ich, ne? Kein Direkteinspritzer. Okay. Ja, dann haben wir noch eventuell, ja, komm, machen wir ein neues Relais rein, dann machen wir vielleicht die Kabel irgendwie was neu.
Und
dann
fängt
dieses im trüben Fischen an. Das kann man alles vergessen.
Mit der Motorsteuergerät, glaube ich, was war das, gebraucht mit Programmieren 1.1, glaube ich, ne?
Genau. Ja,
wir haben was vergessen tatsächlich. Und zwar muss ich gerade, wo du so schön erzählt hast, ist mir das nochmal aufgefallen. Was ist denn eigentlich hier los?
Ja.
Mit deiner Rotzebremse.
Warum Josh aussieht wie...
ich komme letztens montags Guy rein. Fox. Ich denke, was ist mit dir passiert?
Ja, genau. Ja,
erzähl.
Bisschen alt geworden.
Bisschen alt geworden, genau. Ich sehe 5 Jahre älter aus. Nee, tatsächlich bin ich... Ich bin bei uns im Karnevalsverein im Ort nicht nur Vorstandsmitglied, sondern ich tanze auch in unserer Männerballettgruppe, das heißt Männertanzgruppe. Und wir haben dieses Jahr ein Motto-Kostüm, das ist halt so 70er Jahre. Ich blende euch hier mal eben ein Foto ein. Und da haben wir natürlich so richtig schön klassisch so Schlaghosen, Perücke auf, so eine alte, Aschenbecherbrillen, dicke Glas. Brille auf der Nase drauf und er hat mir dann gedacht, so, das sieht eigentlich bestimmt lustig aus, wenn du so richtig schön
ein Schnörres machen.
Hast. Und dann habe ich mir, glaube ich,
eine Popelbremse stehen
lassen. Genau, ich 3 Wochen, das ist es, nee, 2 Wochen habe ich dann einfach mal wachsen lassen.
Ich auf meine Move von die Popelbremse flattert im Wind, ne?
Genau. Da habe ich das einfach 2 Wochen wachsen lassen und dann war ich auch noch zur Generalprobe da gewesen, auch noch mit Vollbart. Und dann habe ich mir einfach den Schnörres rasiert. Was meinst du, wie die alle geguckt haben? Die kommen da an, die gucken mich an. Jo, du siehst so geil aus.
Ja, aber du musst die Seiten dann
wegrasieren. Ja,
das sieht noch geiler
aus. Du sagst glatt rasieren. Das Ding fuckt mich total ab.
Das sieht voll geil aus.
Dann. Ja. Und dann machst du.
Du darfst nicht 3 Tage Bart und dann den Dings, das mach das mal einmal weg vorher. Das
sieht, glaube ich, richtig geil aus. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Horst Lichter wollt von Josh.
Ich kann dir für den Hobel, kann ich dir 50 Euro geben.
Gehen wir mal zu der Händlerkarte, ne?
Ja, genau.
Können das ja mal alle machen, obwohl bei dir dauert das Ewigkeiten.
Ey, die haben doch immer bei uns im Walzwerk gedreht in Pulheim.
Ja, ja.
Können wir nicht einfach mal anrufen? Man kann sich mal mit dir uns hier hinsetzen.
Horst, wenn du willst, ruf an.
kannst dich zu uns setzen, reden wir ein bisschen über Autos.
Folge du auch, ne? Alles weg, nur Schnorre stehen lassen.
Und ich kaufe mir einen bei Deiters.
Ja. So.
Ja, das bleibt jetzt,
ein paar Haare vom
das bleibt jetzt bis zu unserem letzten Auftritt und dann kommt er auch ab. Aber das passt so gut in das Kostüm
heißt, auch
rein,
finde ich. Auch die nächste Folge werden wir dich sehen mit
Schnorres.
Ja, Mann. Puppelbremse. Ja, Mann. Und nicht glatt rasiert.
Nicht glatt rasiert.
Na, ich finde das... es ist kalt draußen. Ich brauche das.
Ja, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben schon so viel gequatscht wieder.
Oh.
Deswegen muss ich mal den Moderator spielen.
Ja, mach auch mal
was. Die Moderator mimen.
Ich möchte euch den VW-Kaffee der Woche vorstellen.
Mhm.
Da haben wir einen VW Polo 5.
Ja.
Man muss die technischen Daten schönes ausmachen. 1,2 TSI Motor.
6C ist
gutes
das?
Auto.
Wenn Sie,
6R1 oder 6C1? Steht ja, es gibt beides möglich.
Boah, Junge, 6C hier.
CBZB oder was, Motorcode?
CBZB Motorcode.
Yeah.
77 kW. Also
77 kW ist mit Turbolader.
Mit.
Ja.
Kann sein, ja.
Ist mit.
Titel ist, wird bei schneller Fahrt zu heiß. Hallo, leider wird mein Polo bei schnellerer Autobahnfahrt so heiß, bis das rote Lämpchen sich meldet. Getauscht wurden bis jetzt die Wasserpumpe, das Thermostat, der Kühlmittelsensor am Zylinderkopf, der Kühler inklusive Zusatzkühler und Thermostate. Ebenso wurde das Kühlmittel per Unterdruck eingezogen, um Luftblasen zu vermeiden. Kühlwasserverlust ist nicht vorhanden und der CO2-Test im Kühlwasser ist auch negativ. Was auffällig ist, ist, dass der Lüfter im Stand immer nur für maximal 6 Sekunden nach voller Kraft läuft und direkt wieder ausgeht und nach 4 Minuten wieder angeht. Fehlerkurz sind keine vorhanden und es tritt nur bei langer Fahrt bzw. schneller Autobahnfahrt auf.
Nach der Autobahnfahrt oder während der Autobahnfahrt?
Während der Autobahnfahrt.
Also das Auto wird zu heiß?
Mhm. Mhm.
Der Kühler wurde getauscht?
Mhm.
Und dann sage ich, der Kondensator ist kaputt.
Ich sage die Ansteuerung von der Wasserpumpe, weil der nämlich eine volumenstromgeregelte Wasserpumpe drauf hat.
1,2er TSI?
Ja, hat Unterdruck gesteuert.
Weil die Wasserpumpe ist neu.
Ja, aber die Ansteuerung dafür nicht.
Welches Baujahr war das?
Hat der. CBZB hat das drauf.
Welches Baujahr? Okay.
Wird zu heiß eigentlich. Auf der Autobahn?
Wird zu heiß auf Autobahn.
Genau. Wasserpumpe, Thermostat, Kühlmittelsensor, Kühler, Zusatzkühler und Thermoschalter erneuert.
Geht die denn? Muss die angesteuert
Unterdruck
werden,
gesteuert.
Damit die aufgeht? Ich glaube, es ist andersrum.
Ich weiß nicht ganz genau.
Macht doch gar keinen Sinn
eigentlich
so rum.
Ist es andersrum, aber ich sag, dass da ein Fehler drin ist.
Ich sag, der Kondensator.
Es kann nämlich auch sein, dass das EPDW manchmal hängen bleibt und durchschaltet und dann zieht er das die ganze Zeit an. Normalerweise ist es so, wenn das System, das Unterdrucksystem außer Gefecht ist, ist es immer so, dass nichts kaputt geht.
Genau.
Also wenn Unterdruck drauf ist, ist keiner...
Ist die Blende zu.
Ist die Blende zu, keine
Wasserförderung. Ach so, das heißt, es kommt permanent Unterdruck.
Mhm. Ja.
Mhm.
Ja. Sag ich jetzt.
Mhm. Macht Sinn. Aber ich bleibe trotzdem dabei, der Kondensator ist kaputt.
Musst du auch, weil du hast es gesagt.
Und deswegen kommt nicht genug Luft durch den Kühler.
Wäre auch möglich. Du?
Ich sag so, Dichtung, Zylinderkopfdichtung.
Tatsächlich hat jemand vorgeschlagen, nochmal zu gucken, ob nicht doch noch Luft im System ist. Und tatsächlich hat der Timo hat den nochmal warm laufen lassen, Ausgleichsbehälter geöffnet, längere Zeit den Drehzahl bei 3000 Umdrehungen gehalten und die Schläuche nochmal durchgeknetet, sind noch 2 bis 3 größere Luftblasen entwichen. Und dann nach anschließender Autobahnfahrt alles in Ordnung. 90 Kilometer mit über 190 km/h gefahren und kühlte mit der Temperatur ist nur 110 Grad warm geworden. Yes. Es war wohl trotz Unterdruckbefüllung die eine oder andere Luftblase im System. Der Motor überhitzt nicht mehr.
Ha.
Dann kann es eigentlich nur sein, dass wir das Thermostat falsch rum eingebaut haben. Ja. Weil wir haben am Thermostat...
Das kannst du nicht falsch rum einbauen.
Nee, kannst du nicht.
Kannst du nicht.
Nein, bei dem kann es nicht.
Bei dem?
Nee, der ist komplett.
Der ist also in der
Gehäuse drin, ne?
Ja,
alles in einem Teil.
Direkt zu heiß macht ja auch
Sinn. Um es nochmal zu erklären, im Thermostat sitzt oben immer so ein kleines Löchelchen mit so einem kleinen Stiftchen dran, das quasi in die eine Rückschlagwirkung hat. Das ist dafür da, damit auch die Luft, die hinterm Thermostat sitzt, aus dem Kühlsystem entweichen kann.
Aber wenn da Luft drin ist,
ja,
zwei dicke Blasen, dann wird der nicht. Dann wird der nicht so heiß.
Ne.
Das ist.
Nicht bei Autobahnfahrt.
Kann natürlich sein. Du sagtest, wenn die Kopfdichtung nämlich kaputt ist, dann kann das auch sein, dass er sich neue Luft ins System reindrückt. Ja. Und dann kann das sein, dass das irgendwann wiederkommt, das Problem.
Ja, das ist jetzt vielleicht Zufall.
Aber warum hat dein CO-Test dann bestanden?
Nicht heiß genug gemacht?
Ja.
Also,
Nee, und die Motoren, die haben auch viele Probleme an der Ventilschaftdichtung, wo Ventilschaftdichtung sitzt, da reißen gerne ab.
Da die Köpfe ist, reißen auf.
Die Köpfe reißen da ab. Also ein bisschen halt Riss, und das habe ich auch viel gehabt. Diese Fehler habe ich schon gehabt.
Und dann
da habe ich auch also Bilder, glaube ich.
Generell beim CO-Test höllisch aufpassen. Es gibt auch manche, gerade wenn Risse in den Köpfen drin sind, das kannst du mit dem CO-Test gar nicht nachweisen. Nee. Also CO2-Test heißt es ja auch richtig. Weil du diesen Druck und diesen Betriebszustand gar nicht simuliert bekommst. Wir haben einen Audi Q7, 3 Liter Diesel hier gehabt.
Mhm. Mit Steuerkette.
Ja,
der Weiße?
Das war der mit den Köpfen, okay. War das der, ne?
Ach doch, das war der.
Das war der.
Das war der, genau, das war der mit der Steuerkette.
Da habe ich bei dem Steuerkette gemacht.
Da haben wir Steuerkette gemacht. Erste Mal und letzte Mal haben wir da auch gesagt, ne, weil das ein riesen Aufriss ist bei dem Auto. Auf jeden Fall kam der dann, ich glaube, ein Jahr oder was später und sagte, der wird manchmal zu heiß. Aber immer nur, wenn ich einen Anhänger dran habe und wenn ich auf der Autobahn fahre und richtig volllast. Dann haben wir hier geprüft, gemacht, gefahren, alles, nichts nachvollziehbar. CO2-Lecktest gemacht, alles super, alles tipptopp. Habe ich mit einem Kunden gesprochen, habe das Auto mit nach Hause genommen über die Autobahn und habe den da richtig gequält. Und dann auf einmal, genau wie der Kunde beschrieben hat, zack, Kühlmitteltemperatur konntest du dann über den Tester, kannst du dir so schön grafisch anzeigen lassen, dann sieht man das schön. Ging die auf einmal immer höher, immer höher, immer höher. Auf einmal macht das psch, Überdruckventil vorne auf, dann ist der übergekocht. Dann habe ich mit unserem Instandsetzer gesprochen, die auch sehr viel VW Audi machen, und der sagte, ja, ist bekannt bei den Motoren, da wird sehr wahrscheinlich der Kopf gerissen sein. Siehst du aber nur, wenn du den Kopf runterholst, und auch nur dann, wenn du Glück hast. Und
die Köpfe konntest du auch nicht instand setzen, weil die wie so ein
U ganz genau
gebogen sind. Und richtig. Dann durch die Anpresskraft von den Schrauben legt er sich optimal auf
also
den Kopf.
Also einen gerissenen Kopf zu schweißen ist eh immer schwierig, aber man kann ihn nicht planen, das meinst du, denke
genau,
ich
mal. Richtig,
weil der von Werk aus krumm ist, und dadurch, dass wir den festschrauben, wird der praktisch gerade gezogen und spannt sich dadurch auf den Motorblock drauf. Das heißt, diese Köpfe dürfen nicht geplant werden. Und Riesenaufriss, da mussten zwei neue Köpfe drauf. Da war ein Harris drin. Und das kommt erst dann, wenn da so richtig Rambazamba im Rennraum drin ist und da richtig Druck und Temperatur drin ist.
Das ist 100, ich sag jetzt echt 100%, das wird im Kopf einen Riss haben.
Kann sehr gut sein. Ja. Sehe ich tatsächlich also, ähnlich.
Also wenn du zuguckst, ne?
Ja.
Aufpassen.
Wir drücken dir die Daumen, dass es das nicht ist, dass wir uns vertun.
Wir hoffen es nicht.
Aber
kontrovers.
Da habe ich bei 1,4er gehabt.
Wir haben das auch mal bei einem BMW gehabt. Heben wir uns fürs nächste Mal.
Ich wollte gerade sagen, also der Satz mit dem,
seid gespannt,
wir haben schon so viel gequatscht.
Der ist jetzt auch schon 10 Minuten her.
So, das ist so wie wenn man im Gespräch am Telefonat hat, ich muss jetzt unbedingt auflegen. Hast du das nicht mitbekommen? Ja, jetzt, wo du es sagst.
Das Logo Rö.
Gesundheit.
Logo Rö. Kennt ihr nicht Logo Rö?
Nein.
Sprechdurchfall?
Was?
Sprechdurchfall?
So, damit schalten wir komplett ab. Ich bin komplett raus. Wir erklären jetzt Josch den Witz noch im Hintergrund. Ne? Vielen lieben Dank fürs Einschalten.
Welchen Witz?
Schreibt bitte weiter Kommentare.
Fleißig abonnieren.
Schreibt rein, ob ihr den Witz verstanden habt. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder.
So sieht's wieder aus. Ne? Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen.
Tschüss zusammen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.